D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Schlechte Zahlen, warum das Magazin Debug Schluss macht.
Neue Zahlen, wie die Radioquoten überarbeitet werden könnten.
Bessere Zahlen, warum Schreiben für die Suchmaschine auch gut für die Nutzer ist.
Gute Zahlen, wie die HNA zur erfolgreichsten Tageszeitung bei YouTube wurde.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Bülent Ürük, dem Chefredakteur von Newsroom.de. Die Seite hat das Konzept für den gemeinsamen Jugendkanal von ARD und ZDF geleakt. Noch bevor die Ministerpräsidenten der Länder heute entschieden haben. Dieses Konzept reicht uns nicht aus, haben sie gesagt. Wir haben da noch ein paar Nachfragen bis zu unserer nächsten Sitzung. Und Bülent Ürük hat zu diesem Konzept geschrieben, am Beispiel des Jugendkanals zeigt sich die konzeptionelle Schwäche des öffentlich-rechtlichen Spitzenmanagements, wenn es um Innovationen und Zukunftsfähigkeit geht. Deshalb ist das absehbare Scheitern des Jugendkanals unter Federführung des SWR schlimmer als die drohende Gebührensenkung, so ein federführender deutscher Medienpolitiker.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Und ich möchte jetzt erstmal jemanden zitieren, der nicht nur mit der heute ebenfalls beschlossenen Senkung des Rundfunkbeitrags klarkommen muss, sondern eben auch damit, dass die Ministerpräsidenten das Jugendkanalkonzept nun schon zum zweiten Mal vertagt haben, nämlich SWR-Intendant Buttgust, der innerhalb der ARD federführend für den Jugendkanal ist. Er erklärte heute, Zitat, ich hätte mir wahrlich eine andere Entscheidung gewünscht, nämlich eine klare Beauftragung für ein gemeinsames Jugendangebot von ARD und ZDF. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir vertrauen weiterhin auf die Überzeugungskraft des crossmedialen Jugendangebots von ARD und ZDF. Und weiter, alle Beteiligten müssen aber ein Interesse daran haben, dass die Wartezeit nicht zu lange gerät. Unser ehrgeiziger Plan für den Start des Angebots in der zweiten Jahreshälfte 2015 ist schon jetzt fraglich geworden. Also wenn ich das höre, beschleichen mich da langsam schon ein wenig die Zweifel, ob ARD und ZDF überhaupt in der Lage sind, jemals ein wirklich innovatives Konzept vorzulegen. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, denn aller guten Dinge sind drei.
D-Radio Wissen.
Ihr hört D-Radio Wissen, was mit Medien? Das traurige Medienmagazin, schon wieder.
Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche an dieser Stelle über die Insolvenz für die Münchner Abendzeitung gesprochen. Ja, und jetzt hat es wieder einen Printtitel erwischt, aus einer völlig anderen Ecke allerdings. Und damit aber auch ausgerechnet einen Liebhabertitel. Spiegel Online hat sie heute als die Hipster-Postille bezeichnet, die Debug aus Berlin.
Da sprechen wir jetzt allerdings nicht so über eine Insolvenz, sondern über eine Reise. Die Macher freiwillig ziehen. Eine Ausgabe soll es noch geben. 16 Jahre lang hat es dieses Magazin dann gegeben, vor 16 Jahren. Da haben andere Printtitel, glaube ich, noch darüber nachgedacht, was man mit dem Internet überhaupt anfängt.
Oder was das überhaupt ist.
Ja, und da war die Debug schon das Magazin für elektronische Lebensaspekte. Immer so ein bisschen sperrig, avantgardistisch, habe ich heute auch gelesen, und eine wichtige Stimme in Musik, Mode, Technik, Party, Kultur und allem, was so ja, den digitalen Lifestyle ausmacht.
Aber jetzt soll Schluss sein, es sei denn, das Heft findet einen Käufer. Sascha Kösch, einer der Macher der Debug, hat zu ihrem Aus geblockt. Ihr kennt alle die Dramen, die Print zurzeit erlebt. All jene, die in diesen Zeiten noch Musik verkaufen wollen, erleben ja Ähnliches. Die Welt explodiert in Medien, die Konkurrenz für umsonst ist überall. Die Margen werden immer kleiner und die Mischkalkulation immer ausufernder.
Über diese Gründe für das Aus sprechen wir mit Anton Wald. Er ist Mitherausgeber der Debug und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend nach Berlin.
Ja, guten Abend.
Was war nach diesen 16 Jahren der Punkt, wegen dem ihr sagen musstet, es geht nicht mehr?
Na, der Punkt eher nicht, sozusagen, es ist eher eine Erschöpfung eigentlich. Also wir machen, wir haben jetzt als Team mit wechselnden Rollen dieses Magazin sogar 16,5 Jahre gemacht und eigentlich immer auf Kante genäht und immer sozusagen vom Hand in den Mund gelebt, als kleiner unabhängiger Verlag. Und da ist einfach zu viel Selbstausbeutung im Spiel, zu viel, freiwillig, unfreiwillig geleistete Arbeit, die irgendwann einfach nicht mehr zu leisten ist. Und es ist eher eine Erschöpfungserscheinung vielleicht. Das heißt jetzt gar nicht so ein, es ist gar nicht so eine dramatische Zuspitzung, aber die Langstrecke wollte man dann nicht weiter durchhalten, also noch
Einer eurer Mitarbeiter, Felix Knoke, der hat dazu auf der Website des ORF geschrieben, passt vielleicht ganz gut, dass bei euch Geld verdienen zweitwichtig war, Leben und Bewegung die eigentliche Aufgabe und ja, dass es eine Möglichkeit war, aus Leben und Überleben eine gemeinsame Sache zu machen. Das klingt so ein bisschen so, als hättet ihr diese Reißleine schon länger ziehen können oder vielleicht schon eher ziehen müssen oder wolltet ihr gar nicht?
Naja, der Punkt ist vielleicht eher, dass natürlich dass es eine zweischneidige Sache ist, wenn man nicht so drauf fokussiert ist, Geld zu verdienen. Das ist natürlich einmal auch für die Mitarbeiter, also auch für die angestellten Mitarbeiter natürlich eine feine Sache, weil man sozusagen seinen Neigungen nachgehen kann. Bei so einem breit aufgestellten Themenspektrum wie dem unseren, insbesondere, ja, kann man halt sozusagen noch in allen möglichen Subnischen da abtauchen. Das ist eine feine Sache. Andererseits könnten wir uns vielleicht vorwerfen als Herausgeber, dass man mit ein bisschen mehr ökonomischen Ehrgeiz die Sache anders gelaufen wäre. Aber es ist irgendwie, wie es ist. Diese Konstrukt-Debug war so oder ist so. Da muss man eigentlich jetzt nicht groß rumrühren. Das heißt, wir hätten vielleicht mal irgendwann zu New Economy-Zeiten sagen können, okay, jetzt tun wir mal irgendwo, versuchen da aus unserem Renommee auch Geld zu machen. Aber das wollten wir irgendwie nicht.
Wir haben es vorhin schon gesagt, ihr schreibt ja auch, ich bleibe noch einmal ganz kurz beim Thema Geld, die Margen werden immer kleiner und die Mischkalkulation immer ausufernder. Gab es da keine Stellschraube oder ist es tatsächlich so, wie du gerade sagtest, ihr wolltet einfach die auch nicht finden?
Na, also zuletzt glaube ich nicht mehr, weil man hat vielleicht irgendwann mal den Punkt verpasst, wo man noch genug Ressourcen hatte, also menschliche Ressourcen, also Arbeitsressourcen oder auch einfach Energie, um irgendwie nochmal sich ganz anders aufzustellen. Inzwischen, also in letzter Zeit die letzten Jahre waren eher davon geprägt, dass man halt tatsächlich das Ding, also irgendwie ein bisschen verdammt war, das Ding genau so weiterzumachen, wie es lief, weil man einfach wir hatten einfach dermaßen wenig oder null Spielraum, irgendwie links oder rechts vom Alltagsgeschäft irgendwelche Dinge, Projekte anzufangen. Insofern, also man konnte eigentlich nur genau so weitermachen oder eben jetzt, wie wir es jetzt getan haben, einfach zu sagen, nö, dann war es das jetzt erstmal, wobei das ja auch nicht unbedingt das Ende dieses von Debug als Medium bedeuten muss. Nur in der jetzigen Konstellation und mit dem fast monatlichen Printheft, das funktionierte einfach nicht mehr. Dafür war die Energie nicht mehr da.
Lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen, was die Zukunft angeht. Welche Rolle hat denn in dieser Konstellation jetzt die Werbung für euch gespielt? Also man hört ja von vielen gescheiterten Printexistenzen, die sich darüber beschweren, dass der Werbemarkt nicht mehr funktioniert. Wie war das bei euch?
Da sind wir tatsächlich... können wir uns eigentlich eher glücklich schätzen. Ich denke, es gibt viele Medien, die haben, also gerade viele Nischenmedien, die haben sehr viel üblere Einbrüche erlebt. Also bei uns, weil wir eben so breit aufgestellt sind, das heißt, wir haben irgendwie Kunden aus dem Bereich ja, Mode bis Technik, also irgendwelche Gadgets, bis hin eben zu Musik, konnten wir eigentlich sozusagen das was an Musik weggefallen ist, also an musikbezogenen Anzeigen, ganz gut kompensieren immer. Insofern können wir da eigentlich gar nicht so jammern.
Und trotzdem dieses halt Leben von der Hand in den Mund?
Ja, das liegt dann vielleicht tatsächlich an dem fehlenden ökonomischen Ehrgeiz, der da mal irgendwie vorhin schon angesprochen wurde, niemand wirklich mal den Ehrgeiz hatte, jetzt zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal hier Geld verdienen, damit wir dann das irgendwo investieren können, um dann wiederum andere Pläne zu verwirklichen. Das können wir uns vielleicht vorwerfen, nicht visionär gewesen zu sein oder so genug, aber da hatte einfach kein Interesse bei uns.
Jetzt hast du gerade vorhin schon selbst gesagt, das Aus des Printmagazins Debug muss nicht unbedingt das Aus des Mediums Debug sein. Das heißt also beispielsweise eine Variante, die komplett auf online setzt, wäre vielleicht nicht sofort, aber mittelfristig doch denkbar?
Ja, sicher. Also jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das alles entwickelt, weil, wie gesagt, das ist halt auch immer so eine Sache, wenn ein Unternehmen sozusagen oder ein fahrender Zug, der vielleicht irgendwie längst mal in die Wartung gehört, den anzuhalten, ist vielleicht nicht ganz risikolos. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Print irgendwie möglichst kontrolliert, ohne dass irgendwie böses Blut entsteht oder dass es crasht, beenden und dann kurz verschnaufen und dann können wir mal uns umgucken und schauen, wie man eigentlich dann wieder mit wenig Struktur und mit nicht der Belastung von monatlichen Ausgaben durch Flexangestellte und ein Büro und so weiter, ob man da irgendwo nochmal einen Neustart hinlegt.
Außer es kauft euch noch jemand. Das sprecht ihr ja auch so aktiv an. Ne?
Das sprechen wir so aktiv an, weil also wir sind nicht prinzipiell abgeneigt, irgendwie uns Angebote anzuhören. Es würde uns erstmal interessieren, wenn jemand mit irgendwie einer seriösen Möglichkeit kommt und sagt, hier, Kinders, macht das weiter oder macht's anders weiter, abgeändert weiter, dann würden wir uns das mal in Ruhe anhören und können drüber nachdenken. Das wäre ja vermessen, wenn man jetzt irgendwie diese Möglichkeit ausschließt.
Lass uns noch kurz über eure Leser sprechen. Die haben ja jetzt ein Problem, denn es gibt ja eigentlich nur wenige mediale Orte wie die Debug, wo sich Musikfans, Gamer, Nerds, Filminteressierte, Designfreaks, Modeinteressierte und so weiter treffen. Wo gehen die jetzt hin?
Na, die sind schon im Netz. Also wir haben jetzt tatsächlich in den letzten Tagen, was sehr positiv und auch tatsächlich unerwartet sozusagen berührend war, waren die Reaktionen, die da kamen auf diesen Ausstieg oder auf die Ankündigung der letzten Nummer. Und ganz oft haben Leute gesagt, okay, jetzt gibt es kein Printprodukt mehr, das für mich relevant ist. Insofern waren wir auf eine Art auch ein Anachronismus, oder sind wir auf eine Art auch ein Anachronismus, ein lebenswerter Anachronismus bestimmt. Aber ich glaube, diese Leser, die diese Nischen suchen, die werden sie im Netz finden.
Sagt Anton Wald von Debug, dem Magazin für elektronische Lebensaspekte, dessen nächste Ausgabe leider die vorerst letzte sein wird. Wir wünschen euch, dass sich doch noch was bewegt. Danke, Anton, in Was mit Medien, D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen.
Was mit Medien, das statistische Medienmagazin.
Weißt du noch, Herr Pähler, meine zweite Meinung hier in Was mit Medien in der vergangenen Woche?
Ja, so
da,
ungefähr.
Ne, da kamen die neuen Einschaltzahlen fürs Radio und ich finde zu Recht darüber beschwert, weil alle immer jubeln, weil man diese Zahlen so, das kann man so wundervoll frei interpretieren alles.
Ja, ich finde auch zu Recht, denn das ist ja tatsächlich zweimal im Jahr so beim Radio, wenn die Zahlen fallen, dann ist man eben weiter Marktführer. Sinkt die Quote, dann hat man eben bei der absoluten Hörerzahl gewonnen und so weiter und so fort. Alle Radiosender sind Gewinner immer.
Genau. Außerdem sind die Zahlen so ein bisschen schwierig, weil sie ja nur auf unserer Erinnerung zum Beispiel basieren. Sie werden über Umfragen ermittelt.
Also anders als beim Fernsehen.
Anders als beim Fernsehen. Du bekommst einen Anruf zum Beispiel, da wirst du dann nacheinander gefragt, welche Sender kennen sie denn so? Welche davon haben sie zuletzt gehört? Letzten 14 Tage, glaube ich. Und dann gehen die mit dir zum Teil sogar deinen Tagesablauf durch. Können wir jetzt mal machen.
Okay.
Was hast du gestern zwischen 5 und 6 Uhr gemacht?
Also da bin ich, irgendwann hat mein Wecker geklingelt.
Ja.
Dann habe ich wahrscheinlich noch 10 Minuten oder bin ich doch direkt aufgestanden. Dann bin ich irgendwie aufgestanden.
Okay, und dann läuft das Radio im Hintergrund immer?
Manchmal.
Siehst du? So, und zwischen 6 und 7 Uhr?
Stimmt.
Ja, dann bei nicht zählt das nicht mit.
Dann bin ich im Bad, dann war ich aber auch mir einen Kaffee kochen und frühstücken. Aber manchmal mache ich erst das eine und manchmal erst das andere. Und dann laufe ich mal hoch und runter zwischendurch.
Und zwischen 7 und 8 Uhr sitzt du im Auto und
oder
hörst Radio?
Oder im Zug.
Ja, und wenn du bist schwer vorhersehbar, aber es gibt ja Leute, die haben so einen bestimmten Tagesablauf immer.
Das stimmt.
So.
Das stimmt.
Also du siehst schon, das ist nicht so einfach. Das wird dann so in Viertelstunden, Schritten auch ermittelt und so weiter. Und dann sind auch noch alle Hörer raus, die keine Festnetztelefonnummer haben. Also Mobilfunknummern werden nicht angerufen. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse ACMA unsere Sendung hier hört. Das ist der Verein, der regelmäßig die Reichweiten auch fürs Radio ermittelt. Aber was muss ich am Sonntag drauf im Medienmagazin von Radio 1 im RBB hören? Da war Dieter K. Müller, der zuständige Vorstand fürs Radio bei der ACMA, im Interview. Er ist außerdem in der Geschäftsleitung der ARD Werbung und er hat das hier gesagt. Pass mal auf.
Die Media-Analyse wird ab der nächsten MA, nächste MA heißt die ab 2015, also die Erhebung wird in diesem Jahr beginnen, Mobilfunknummern integrieren. Die ACMA hat da einige Tests gemacht, weil es geht nicht darum zu sagen, man integriert, sondern wie und in welchem Mischungsverhältnis integriert man Mobilfunknummern zu Festnetznummern, wie ergänzt man das? Und um das hier methodisch sauber hinzukriegen, bedarf es gewisser Vorbereitungen. Die sind nahezu abgeschlossen, sodass diese einschränkende Aussage für die künftige MA nicht mehr gelten wird.
Toll, oder?
Aha, sag ich mal, sehr toll. Da hat man, ich glaube, tatsächlich zugehört und deine Kritik ja direkt umgesetzt.
Ach, ich weiß nicht, ob es an uns lag. Wobei, wir können ihn ja direkt selbst mal fragen. Er ist jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Müller.
Ja, schönen guten Abend.
Hören Sie etwa unsere Sendung, oder wie kamen Sie drauf?
Ich höre Ihre Sendung, Sie haben eine tolle Musik. Und wenn ich das Intro höre, kann ich nur feststellen, Sie wären wunderbare Befragungspersonen, weil Sie wissen, wie das Interview funktioniert.
Das ist man ja schon methodisch vorgefärbt.
Ja, klar.
Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz sauber. Aber Sie haben gerade in dem O-Ton, haben wir Sie gehört, da haben Sie sehr betont, dass es nochmal darum geht, wenn man Mobilfunknutzer jetzt eben auch in die Befragung integriert, wie man das gestaltet, also beispielsweise das Mischungsverhältnis von Festnetz zu Mobilfunknutzern. Können Sie uns schon noch ein bisschen mehr verraten, wie das aussehen wird, wenn die Befragungswelle startet?
Ja, im Grunde genommen werden beim Interview Leute angerufen, die über Festnetz erreichbar sind. Das ist richtig. Viele sagen, ich höre ja nicht, ich bin ja nicht mehr am Festnetz verbunden und telefoniere nur noch über mein Handy und insofern würde mich ein Interviewer nicht erreichen. Die Statistik sagt allerdings, 90% der bundesdeutschen Bevölkerung sind nach wie vor über Festnetz erreichbar, ungeachtet, wie sie täglich telefonieren. Diese Rufnummern sind richtig derzeit noch nicht in der Stichprobe der Media-Analyse enthalten. Aber was mich wundert, ja, das ist nicht ein Problem der Radio. MA. Das ist nicht ein Problem der ACMA, sondern das ist eigentlich ein Problem der kompletten deutschen Marktforschung. Nur es beschwert sich sonst niemand. Es beschweren sich nur ab und zu einige Radiosender, die sagen, weil die ACMA bisher nur Festnetz telefoniert, sind meine Reichweiten zu niedrig. Insofern verstehe ich das Argument nur bedingt.
Aber Sie haben ja trotzdem gesagt, Sie werden zukünftig was ändern und Mobilfunknutzer einbeziehen. Das heißt, dieses bedingte Verständnis für das Argument hat zumindest insoweit Wirkung gezeigt.
Das Argument kennen wir. Ja, das kennt die komplette deutsche Marktforschung und das Problem ist bewusst. Nur wie löst man es? Ja? Um beim Beispiel zu bleiben, wenn man für Radiosender Nutzung befragen will und beispielsweise will man dies für Berlin tun, Berlin ist schön abgegrenzt. Wenn man 030 vorwählt, weiß man, man hat einen Befragten in Berlin dran. Mhm. Wie macht man das aber bei Mobilfunknummern? Wenn man 070 wählt, hat man irgendjemand, irgendwann, irgendwo. Das ist schwer abzugrenzen.
Mhm.
Und aber da die meisten Leute sowohl über Festnetz wie über Handy erreichbar sind, muss man abwägen, wie viel Rufnummern man künftig noch über Festnetz telefoniert und wie viele Rufnummern man, aber dann nur in der nationalen Stichprobe, ergänzt mit Mobilfunknummern, um auch dieses Klientel abzudecken. Mhm. Also das Problem ist erkannt. Ich will es auch gar nicht kleinreden.
Und wie lösen Sie das Problem? Also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Durch einen Stichprobenmix, in dem sowohl Festnetznummern wie auch Mobilfunknummern gewählt werden. Wobei, wie gesagt, ein Mischungsverhältnis entscheidend ist. Und das Mischungsverhältnis, das ist das Ergebnis, das die Tester ACMA bringen sollen. Ein Mischungsverhältnis aus unterschiedlichen Mobilfunkvorwahlen. Also wie viel 0170, wie viel 0160, wie viel 01750 baut man in die Stichprobe ein, um einigermaßen zuverlässig auch die Mobilfunk Personen erreichen zu können.
Müsste man dann nicht, wenn wir jetzt nochmal Ihr Beispiel Berlin nehmen, so als abgetrennten Bereich, wesentlich mehr Handynutzer anrufen als jetzt beim Festnetz, um dann genug für Berlin auch rauszubekommen am Ende?
Nein, wenn man 1000 Leute befragen will und in etwa weiß, dass zwar 90% der Berliner über Festnetz erreichbar sind, aber auch 90% der Berliner über Mobilfunk erreichbar sind, könnte man sagen, man macht es hälftig. Ja, nun haben die Tests aber ergeben, dass man selbstverständlich ein Interview der MA über Mobilfunk durchführen kann, allerdings nur in der häuslichen Umgebung. Es wird niemand unterwegs im Café, im Restaurant, bei der Arbeit, bei der Autofahrt bereit sein, ein Mobilfunkinterview zu geben. Also man kann es nur zu Hause. Und die meisten Leute sind zu Hause über Festnetz erreichbar.
Das heißt, Sie müssen die Umfragen auch anpassen für die mobile Variante?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Welche Auswirkungen, das ist ja doch das, was die Radiosender sich fragen, sowohl auf öffentlich-rechtlicher Seite als auch auf privater Seite, welche Auswirkungen hätte denn das auf die Zahlen, wenn da jetzt Mobilfunknummern auch angerufen werden?
Ich fürchte, dass diejenigen, die davon ausgehen, sie hätten nur Quotensteigerungen, vielleicht eine gewisse Enttäuschung erleben würden. Wenn die Personen, die heute nicht in der Stichprobe enthalten sind, weil sie ausschließlich über Mobilfunk erreichbar sind, das gleiche Radionutzungsverhalten haben wie diejenigen, die erreicht werden, ändert sich an der Quote nicht.
Die Frage ist, haben die wirklich dasselbe Radionutzungsverhalten?
Eben. Und wenn diejenigen, jetzt drücke ich es mal in der Erwartungshaltung einiger Radiosender aus, wenn diejenigen, die heute nicht erreichbar werden, sind, Heavy-User-Radios sind, Dauerhörer, Stammhörer, nichts anderes machen als Radio hören, dann steigt die Quote. Mhm. Wenn aber diejenigen, die nur über Mobilfunk erreichbar sind, viele Sachen tun und nur ganz wenig Radio hören, dann ist eine ganz einfache Rechnung, dann sinkt die Quote.
Es gibt eine Untersuchung für Ostdeutschland, dass dort in einigen Landstrichen ein großes Problem ist, dass dort so viele Leute mittlerweile nur noch eine Mobilfunknummer haben, also per Festnetz tatsächlich nicht erreichbar sind.
Ist richtig,
dort
ja.
Müsste sich das doch auswirken.
Ja, richtig, ja.
Das sind laut einer Untersuchung vor allem junge Männer, schlecht ausgebildet, die sich mit Prepaid-Handys da so ein bisschen Überblick über die Kosten vielleicht verschaffen, mal
die haben
platt gesagt.
Kenntnisse. Richtig, dem mhm. ist so, ja.
So, und das müsste doch für die öffentlich-rechtlichen Sender in Ostdeutschland, die sich zum Teil an gebildeteres Publikum wenden, ein Problem sein.
Ja, das mag sein, aber ich will jetzt gar nicht trennen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, sondern erstmal geht es darum, ob die Media-Analyse zuverlässig sauber erhoben wird. Und nochmal, diese Probleme sind bekannt und deshalb wird ja auch an der Lösung gearbeitet. Und wie gesagt, ich befürchte nur, dass die Erwartungshaltung mancher Sender sich nicht ganz so erfüllt.
Wann können wir denn vielleicht als Schlussfrage mit den Ergebnissen, mit dieser neuen Methodik rechnen?
Im Moment sieht alles so gut aus, dass vermutlich ab Herbst diesen Jahres erstmals auch Mobilfunknummern in die Stichprobe der Media-Analyse integriert werden können, sodass Mitte nächsten Jahres, Mitte 2015, eine MA, eine Media-Analyse Radio inklusive Mobilfunkpersonen veröffentlicht werden kann.
Sagt Dieter K. Müller, Vorstand Radio bei der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse AGMA, dort also zuständig für die Radioquoten und in der Geschäftsleitung der ARD Werbung. Ihr hört was mit Medien.
Die Radio Wissen.
Was mit Medien, das Zeitung, Print, Radio, Fernsehen, Online, Internet, TV, Sendungen, Moderatoren, die Radio Wissen, Deutschlandradio, Köln, Daniel Fiene, Herr Pähler, Dennis Horn, Podcast, Interviews, suchmaschinenoptimierte Medienmagazin.
Da fällt mir ein, weißt du eigentlich, was mich riesig nervt?
Was?
Ja, durchs Netz zu surfen, Texte auf irgendwelchen Medienwebsites zu sehen und dann direkt zu merken, dieser Text stammt von irgendeinem SEO-Spezialisten. Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Ich sag dir, das ist alles Teufelszeug. Ja, das zerstört dir jeden journalistischen Stil.
Ist das so?
Ja, ich finde, das ist so. Also wenn man da dauernd Wörter wiederholt werden zum Beispiel, ja, die wichtigsten aus einer Überschrift vor allem, ne, und dann ungefähr so, ich sag mal, 5 bis 8 Mal pro 100 Wörter, um dann für die SEO nur bloß die beste Keyword-Density rauszuschlagen, ja. Und wenn keine Abwechslung mehr in den Texten steckt, wo ist dann noch der gute alte Stil?
Oh, frag das mal Stefan Goldmann von einem unserer Lieblingsblogs hier, Lousy Pennies. Der stellt eine ganz interessante Gegenthese auf. Soll ich mal vorlesen?
Ja.
Die wichtigsten Keywords kommen auch jeweils nur einmal drin vor.
Okay, dann mach mal. Ja,
also er schreibt, kein Mensch sucht im Netz nach dem Leimener und niemand nach der Brühlerin. Stattdessen suchen sie nach Boris Becker und Steffi Graf. Müssen wir vielleicht unseren Teenie-Hörern von D-Radio Wissen kurz erklären. Steffi Graf, berühmter Tennisstar. Mhm. Boris Becker kennt man, glaube ich, von Twitter.
Ja.
So, und Stefan schreibt weiter, woher die Tennisstars kommen, ist im Großteil der Nutzer völlig Schnuppe. Das tut der Schreibe von Journalisten im Netz gut. Anstatt, dass wir immer wieder die abenteuerlichsten Synonyme uns einfallen lassen müssen, können wir die Dinge einfach beim Namen nennen.
Also okay, aber man könnte doch aber sagen, zum Beispiel statt Steffi Graf kann man doch Tennisstar auch schreiben oder statt Boris Becker sowas wie B-Promi oder unser Bobble oder so. Also so ein bisschen Abwechslung, das tut so einem Text doch auch irgendwie ganz gut. Ich habe das mal irgendwie so gelernt. Das würde ich jetzt eigentlich Stefan Goldmann von Lousy Pennies gerne mal selber fragen.
Mach
zum
doch.
Glück ist er ja bei uns bei Was in Medien. Guten Abend, Stefan.
Hallo, grüß euch.
Also, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber ist es nicht doch so, dass diese Suchmaschinenoptimierung mir meinen schönen Stil, sofern vorhanden, doch irgendwie zerschießt?
Wenn man es übertreibt, dann schon. Du hast gerade einen Begriff genannt, der heißt Keyword Stuffing. Keyword Stuffing, das heißt also wirklich, man packt in seinen Text den Suchbegriff, von dem man erwartet, dass der Leser ihn auch sucht oder derjenige, der bei Google was eingibt, dass man damit den Text eigentlich überfrachtet. Und da hast du natürlich recht. Wenn man das macht, dann hast du keinen guten Text mehr. Und das sind die Texte, die du angesprochen hast. Insgesamt ist das aber so, dass auch sogar bei SEOs das zurückgeht und die sagen, so machen wir das gar nicht mehr. Denn Google hat so viele Möglichkeiten rauszukriegen mittlerweile, was ein guter Text ist und was nicht, dass es auf die Menge, wie oft ein Begriff in einem Text vorkommt, gar nicht mehr ankommt.
Das heißt doch, da können wir ganz normal auf unsere alten Regeln zurückgreifen, die uns so beigebracht wurden in der journalistischen Ausbildung.
Das kannst du natürlich gerne machen. Ich habe ja in dem Text für was anderes plädiert, nämlich ich glaube, dass wir, also ich kenne das aus meiner Redaktion so und ich denke, es begegnet einem doch auch noch öfter, dass wir uns oft einen abgebrochen haben dabei, Wortwiederholungen zu vermeiden und das eigentlich auch in meinem Sinne kein guter Stil war. Also würde ich immer dafür plädieren, das Kind beim Namen zu nennen, also in dem Fall eben Boris Becker oder ich hatte das auch noch aufgemacht an dem beliebten Pixelknecht. Das war eine Weile ganz in Computerzeitschriften, dass man ein Bildbearbeitungsprogramm Pixelknecht nannte, damit man nicht nochmal Bildbearbeitungsprogramm sagen muss. Und das ist für mich kein guter Stil, weil Pixelknecht und ein Pixelknecht zum Beispiel im Internet sucht halt jetzt auch wirklich keiner. Insofern sage ich einfach, überlegt euch oder lasst uns überlegen, wie wir das Kind nun nennen. Und da helfen uns ja zum Beispiel dann auch verschiedene Möglichkeiten, dass man auch vielleicht sinnvolle Begriffe findet, die ähnlich sind, aber ohne Wiederholung.
Also im Grunde plädierst du dafür, ein bisschen so diese, ja, ich nenne sie mal Synonymitis rauszunehmen, die ja im Sportjournalismus, glaube ich, auch ganz stark ist. Ne? Dann sind das die Gladbacher, die Fohlen, die Heimmannschaft, die Gastgeber und so weiter, jeweils im nächsten Satz. Und so ein bisschen Tacken mehr darauf zu achten, wonach suchen die Leute eigentlich bei Google?
Genau, ich würde darauf achten, ist das Wort auch wirklich drin und sind das wirklich auch die Wörter, die gesucht werden. Ja? Das hat jetzt meiner Meinung nach noch nichts damit zu tun, einen Text mit bestimmten Begriffen zu überfrachten, sondern mich eigentlich mit dem Leser wirklich auseinanderzusetzen und zu sagen, was will der eigentlich auch? Gerade bei Gladbach kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere die Fohlen sucht, aber da wird er wahrscheinlich noch irgendwo Gladbach drumherum in den Suchschlitz
Tierpark eingehen. In Reit oder so.
Ja. Bei Fohlen, genau, da wird er wahrscheinlich auf einschlägigen Pferdeseiten rauskommen oder so.
Du hast ja jetzt in deinem Artikel bei Lousy Pennies eine Art Checkliste, sag ich mal, veröffentlicht, wie ich als Journalist denn vorgehen sollte, um die richtigen Begriffe zu finden. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Artikel mir vorstelle, den ich schreiben würde über das Urteil gegen Uli Hoeneß, ja, da fallen mir ja gleich solche Synonyme ein wie Wurstfabrikant, Bayernpräsident, Steuersünder. Ich glaube, die Liste lässt sich wahrscheinlich ewig fortsetzen. Wie gehe ich denn dann vor und wie finde ich jetzt tatsächlich die Begriffe, die ich verwenden sollte und eben auch die, die ich nicht verwenden sollte?
Also erstmal ist natürlich nicht verboten, auch Wurstfabrikant zu schreiben, wenn es eben einfach dem Text dienlich ist. Ne? Dann sagst du Checkliste. Ich würde sagen, es sind, was ich unten an dem Artikel angepasst habe, sind ein paar Ideen, wie man kreativ diese Tools nutzen kann. Es gibt noch viele weitere. Für mich wäre natürlich einfach mal interessant, Google würde uns zum Beispiel, indem ich schon selbst das in den Suchschlitz bei Google mal eingebe, Uli Hoeneß, ja, würde uns Google schon vorgeben, was vielleicht erweitert noch um Uli Hoeneß herum gesucht werden würde. Ich würde mutmaßnahmen, es hat irgendwas mit Steuer und Gefängnis zu tun im Augenblick.
Ja, auch Knast ist und Uli Hoeneß weint, ist auch so, ganz groß.
Aber, hast du nachgeguckt mit Knast, ist das tatsächlich so, ja?
Ja, Knast steht mit drin, ja. Okay. Wenn ich Uli Hoeneß eingebe, sagt Google Knast.
So, und das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ich hätte jetzt eher auf Gefängnis getippt. Ne? Aber genau dieses Wort Knast, dass das anscheinend gesucht wird, kann ich als Anregung nehmen, ne? Wohlgemerkt als Anregung, wenn es dem Text dienlich ist, vielleicht das Wort auch mit reinzunehmen.
Und was sind weitere Tools, die ich da einsetzen kann?
Also was ich sehr gerne noch mache, ist, wenn ich einen Artikel schreibe, der ein bestimmtes Feld eben beleuchtet, dass ich es einmal im Uber's Address eingebe. Also das heißt wirklich, es ist ein amerikanisches Tool und insofern ist es nicht Uber, sondern Uber's Address. Die machen im Prinzip das, was ich gerade erzählt habe mit dem Suchschlitz, dass da eben was schon automatisch ergänzt wird. Das machen die im großen Stil. Das heißt, die machen verschiedene Kombinationen daraus nochmal und fragen da Google. Das heißt, da wird rund um einen Begriff wirklich ein ganzes Feld abgeklopft. Und so könnte ich zum Beispiel erfahren, ich hatte das ja mit Journalismus probiert, dass dann natürlich irgendwie Praktikum etc. mit auftauchen würden und so. Natürlich ist dann immer die Frage, was nehme ich davon? Also es wäre eben der falsche Weg zu sagen, boah, das packe ich jetzt alles in meinen Text rein, weil das ist so vorgegeben. Nein, ich pick mir das raus, worüber mein Text geht und nehme das dann.
Sagt Stefan Goldmann von Lousy Pennies zum Schreiben für die Suchmaschine und damit mittlerweile auch gleichzeitig für die Nutzer bei Was mit Medien. Wenn ihr Stefans Checkliste nochmal anschauen möchtet, den Link dazu findet ihr auf dradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
Das erfolgreiche Medienmagazin.
Erfolg. Worin wird Erfolg heute gemessen im Jahr 2014?
Wenn ich in Geld, dann in Klicks.
In Klicks, ja. Genau. Also, und welche Tageszeitung in Deutschland ist die erfolgreichste bei YouTube?
Bei YouTube? Die Süddeutsche Zeitung vielleicht?
Nein.
Die FAZ?
Nein.
Die Bild?
Es ist die HNA.
Die HNA.
Die Hessische Niedersächsische Allgemeine Zeitung. Meint man gar nicht, oder?
Nee, meint man gar nicht, muss ich zugeben. Das ist wahrscheinlich nicht wegen des Namens, der einen an einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt erinnert, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich deswegen, weil man immer denkt, naja, die Lokal- und Regionalzeitungen, die haben den Digitaltrend ja sowieso noch nicht richtig kapiert.
Ja.
Ist ja irgendwie so, muss man ja fast zugeben, ist das vielleicht ein Vorurteil, aber hält sich.
Es ist so ein Klischee. Mhm. Ne? Warum investiert eine Regionalzeitung in YouTube-Videos in diesen unsicheren Zeiten für Print, wo man ja sonst Geld in ganz andere Dinge steckt? Darüber sprechen wir jetzt mit einem, der viele Videos für diese Zeitung macht, nämlich Lasse Deppe. Er ist Volontär bei der HNA und jetzt bei Was mit Medien. Abend, Lasse.
Guten Abend.
Warum sind YouTube-Videos bei euch so wichtig?
Ja, YouTube-Videos bieten aus unserer Sicht einfach einen Mehrwert zum Printartikel. Man hat sich ja inzwischen auch weitreichend, das ist nicht nur bei der HNA so, einfach ein bisschen multimedial orientiert. Bei uns gehört da eben unser Radiosender zu und wir bieten eben für unsere Homepage hna.de Videos an als Mehrwert zum Artikel. Hat einfach die Möglichkeit, dass man manchmal Sachen zeigen oder auch erklären kann, die Bewegtbilder erfordern. Und ohne viel Aufwand kriegen wir das mit den Videos, glaube ich, ganz gut hin.
Du hast ja selbst vor deinem Volontariat für viele Fernsehsender gedreht, unter anderem fürs ZDF und den MDR. War das sogar auch Einstellungsvoraussetzung für dich als Volontär?
Nee, ich glaube nicht. Bringt natürlich einen gewissen Vorteil mit, klar, weil man einfach viele grundlegende Sachen schon kennt. Ist aber bei uns einfach auch Teil der Ausbildung, das zu lernen. Also ich bin mir ganz sicher, dass da auch Kollegen bei sind, die vorher überhaupt keine Erfahrung mit Bewegtbildern hatten. Wie gesagt, ist bei uns Teil der Ausbildung, da sind keine bestimmten Vorkenntnisse erforderlich.
Wie genau entstehen die Videos bei euch als Zeitungshaus denn?
Ja, erstmal muss man sagen, das ist bei uns ganz normal inzwischen in den Redaktionsalltag integriert, gerade im Lokalen, dass man zu vielen Terminen, die man wahrnimmt, eben auch so eine kleine HC-Kamera mitnimmt. Das ist gar nichts groß Aufwendiges. Und dann eben, ja, so, ich sag mal, so 5, 6 Einstellungen vor Ort dreht. Da kann ein O-Ton bei sein, muss aber nicht. Da sind eigentlich gar keine speziellen Voraussetzungen gegeben. Da kann alles, nichts muss. Wir probieren da auch einfach wahnsinnig viel aus. Scheitern kann man damit eigentlich gar nicht. Das gehört bei uns inzwischen einfach dazu.
Das heißt also sozusagen jeder, wenn du sagst, das gehört bei euch einfach dazu, jeder Redakteur hat so eine Kamera quasi immer dabei und ist als Videojournalist unterwegs.
Jeder hat die zwingend dabei. Also bei uns sind die Redaktionen einzeln mit Kameras ausgestattet, auch teilweise mit mehreren. Bei uns sind, glaube ich, derzeit etwa 100 Kameras im Umlauf. Das sind relativ viele. Ist jetzt aber nicht so, dass jeder Redakteur seine eigene da zur Verfügung gestellt bekommen hat. Anders ist es natürlich so, dass eigentlich von allen, ob Volontär oder Redakteur, erwartet wird, dass sowas eben auch gemacht wird. Da tun sich natürlich, das ist ja fast naturgemäß, ältere Kollegen manchmal ein bisschen schwerer mit und den Jüngeren fällt das leichter, aber letztendlich sitzen da alle im gleichen Boot, da müssen alle ran.
Jetzt bedeutet Video ja nicht nur Filmen und Kamera und danach online stellen. Das würde ja irgendwie auch noch gehen. Da steht noch der Schnitt an, dann das Vertonen. Wie läuft das alles?
Da muss man erstmal auch sagen, dadurch, dass das eben so in den normalen Lokalredaktionstagesablauf eingebunden ist, ist das einfach auch alles bei uns so ein bisschen nach dem Motto quick and dirty. Also es ist schön, wenn es da ist und es sollte auch vernünftig aussehen. Absolut professionell ist das natürlich noch nicht, kann auch gar nicht, weil dazu dann letztendlich doch in der Breite die Ausbildung fehlt. Wir schneiden das Ganze mit einer Software, die hier aus dem Raum Kassel ein IT-Unternehmen mal entwickelt hat, die ist eigentlich genau darauf ausgerichtet. Also da hat man gar nicht so viele Möglichkeiten. Die bietet einem die Chance, seine Videoclips aneinander zu setzen und vorne und hinten abzuschneiden und in der Reihenfolge zu ändern natürlich. Man kann auch die Tonspur vom Video trennen, so dass man da ein paar Freiräume hat, zu viel Kreativität, besondere Blenden oder sowas. Das ist da einfach auch gar nicht nötig. Da geht es ja mehr um den Informationswert.
Was ich noch ganz spannend finde, die Eure Leser, die normale Zeitung lesen und kriegen die denn auch im Blatt mit von euren Videoaktivitäten oder ist das tatsächlich eher an die Online-User gerichtet?
Nee, also da ist ganz klar, jedes Video, das sich letztendlich auch in einem Printartikel widerspiegelt oder umgekehrt ist ja eigentlich der Weg. Also meistens gibt es einen Printartikel und ein entsprechendes Video dazu, da wird natürlich am Ende des Artikels mit einem entsprechenden Stempel darauf hingewiesen. Da gibt meistens bei uns so einen Kurzlink, der dann zum Video führt oder zum Artikel auf der Homepage, wo dann eben auch das Video eingebunden ist. Aber einen Hinweis gibt es da natürlich, klar.
Und frag du, Herr Peller?
Ja, ich wollte eigentlich, glaube ich, bestimmt das gleiche fragen wie du, nämlich wir haben noch nicht so sehr über den Inhalt gesprochen. Welche Themen laufen denn besonders gut?
Ja, das ist grob gesagt gar nicht so unterschiedlich zum Print. Also alles, was mit Blaulicht zu tun hat, läuft da natürlich genauso gut wie im Print. Manche Sachen, die funktionieren im Print gar nicht, die im Video aber einfach super ankommen. Das sind, und ich beziehe mich damit wirklich vor allem eben auf die Arbeit im Lokalen, so Sachen wie, wir machen zum Beispiel Videos aus dem Tierheim, wo Tiere vorgestellt werden, die ein neues Zuhause suchen. Klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen banal, wird aber geklickt wie Sau. Dann sind da Sachen bei Bürgermeisterwahlen mit Hintergrundinfos, vielleicht auch O-Töne der Bürgermeister, die sich vorstellen. Wir stellen einfach auch gerne außergewöhnliche Sportarten oder Hobbys an sich vor, was im Text natürlich im Print geht, aber man bekommt einfach ein viel besseres Bild davon, wenn man es einfach auch mal sieht. Das kennt ja jeder von uns. Und das sind eben so die Sachen, wo es immer funktioniert. Es ist fast, möchte ich sagen, von der Qualität des Videos unabhängig, dass es auch geklickt wird.
Jetzt macht ihr das ja schon eine Weile. Das heißt, mit diesen Erfahrungswerten, was jetzt auch Themen angeht und so weiter, könnte man doch jetzt wunderbar auch mal so eine Qualitätsoffensive starten, oder? Also nicht, dass ihr keine Qualität habt, sondern einfach, das jetzt noch auszubauen.
Ja, klar. Wird auch gemacht. In Sachen Sprechtraining zum Beispiel. Wie vertont man so ein Video? Ich habe eben schon mal kurz erwähnt, wir haben auch einen Online-Radiosender, da gibt es ausgebildete Moderatoren, die sicherlich solche Videos ja einfach in einer besseren Qualität vertonen können. Das kann man jetzt gar nicht sagen, dass das sonst schlecht wäre, aber die Leute haben das einfach gelernt, dass sie das besser können, ist ja ganz klar. Und da gibt es natürlich schon Überlegungen, ob man gerade bei der Vertonung das eben dann den Profis überlässt, ist aber letztendlich natürlich auch immer eine Zeitfrage, die man in den Lokalredaktionen ja bekanntlich nicht im Überschuss hat.
Sagt Lasse Deppel zu den Videos der HNA bei YouTube. Lasse hat über seine Erfahrungen übrigens auch geschrieben. Bei newsroom.de, den Link dazu findet ihr bei uns im Netz auf dradiowissen.de. Was mit Medien ist hier? Und mein lieber Herr Pähler.
Ja, mein lieber Dennis.
Damit verabschieden wir uns.
Oh, schon.
Für heute auch schon wieder. Schon.
Es geht immer so fluffig schnell vorbei, diese kleine Show.
Aber nächste Woche ist er wieder hier.
Ah, zum Glück.
Eine Stunde angesagt. Was nimmst du mit von heute?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich den Lokalredakteur hier in meiner Heimat nicht mehr belächeln werde, wenn er mit einer Videokamera rumläuft. Und ich werde demnächst, wenn ich einen Artikel über Schornsteinfeger schreibe, auch immer nur noch Schornsteinfeger und nicht Schwarzer Mann oder sowas schreiben.
Das schreibt man sowieso nicht, weißt du das? Und abgesehen davon, also ich nehme mit, dass wenn jetzt wirklich das durchkommt, dass die Mobilfunkzahlen, Mobilfunknummern eine Rolle spielen in den Radiozahlen, das wird sich ja nächstes Jahr vielleicht dann irgendwann so ein bisschen rausstellen, wenn jetzt so die erste Welle so als Test gelaufen ist, dass in Ostdeutschland, wo das wirklich ein Problem war bisher, das musste Herr Müller eben einräumen, dass sich da wirklich bei den Zahlen was tun könnte.
Aber es fragt sich, in welchem Umfang?
In welchem Umfang? Aber also was zum Beispiel diese Studie sagt, darüber, dass in Ostdeutschland so wenige Leute Festnetzanschluss haben, 20% sind das, die mit Mobilfunk da rumlaufen. Mhm. Das ist schon eine ordentliche Zahl im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo es wesentlich weniger sind. Also da bin ich gespannt auf die Quoten, die dann rauskommen.
Dann lass uns zum Schluss noch wetten, wann kommt der Jugendkanal von ARD und ZDF? Lass uns sagen, wir wetten in Rundfunkbeiträgen.
Meine Wette lautet gar nicht.
Okay.
Kriegst du 17,50, wenn er doch kommt.
Da halte ich nicht dagegen.
Ach ja. Na gut, nächste Woche Donnerstagabend, 20 Uhr, wieder was mit Medien bei dradio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Dradio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.